Einen schönen guten Morgen und vielen Dank für die Einladung nach Neukirchen. Ich bin gerne gekommen und das war auch heute Morgen eine sehr schöne Fahrt hierhin durch die Frühlingssonne, die mich erfreut hat. Schöne Grüße vom Bibellesebund. Ich möchte hier jetzt nicht große Ausführungen machen, ich möchte nur auf die Informationen hinweisen, die ich mitgebracht habe und die ich eurer Aufmerksamkeit empfehle, und ich freue mich, wenn ich wenig davon wieder mitnehmen muss. Und noch eine kurze Information von mir vorweg: Ich habe heute besonders starken Tinnitus, also ich bin mit Tinni und Tussi immer unterwegs. Tinni und Tussi begleiten mich seit ein paar Jahren und deswegen bin ich manchmal vielleicht ein bisschen desorientiert, und falls ich auffällig hier vorne bin, dann hat das damit etwas zu tun, dass ich dann meine Hörgeräte neu justieren muss und mich neu fokussieren muss von der Akustik her. Nur damit ihr Bescheid wisst. Das ist nichts Gefährliches, aber es ist manchmal hilfreich, wenn man Bescheid weiß. Bei der Vorbereitung auf den heutigen Sonntag ist mir bewusst geworden, dass ihr mir irgendwie vertraut. Vor ungefähr einem Jahr war ich hier, da habt ihr mir das Thema anbefohlen, etwas zu sagen zum Thema Gemeindeleitung. Und heute, wenn ihr euch den Bibeltext schon mal im Vorfeld angeschaut habt, dann habt ihr gemerkt, dass das ein nicht leichter Text ist, sondern ein Text, der eine gewisse Brisanz hat. Ich möchte mit euch heute nachdenken über das Thema Heiligung. Ich weiß nicht, wohin ich doch genau, richtig. Und das handelt sich dabei um den Text im 1. Thessalonicherbrief, Kapitel 4. Wir haben ja schon gehört, ihr befindet euch in einer Predigtreihe zum 1. Thessalonicherbrief. Und in diesem Kapitel 4 geht es um das Thema Heiligung, zu dem ich gleich noch etwas sagen möchte. Und ich möchte gerne mit euch zusammen diese 12 Verse erstmal lesen. Und zwar habe ich mich für die Schlachterübersetzung entschieden. Da steht, da schreibt Paulus: Weiter nun, ihr Brüder, und man kann auch ergänzen, ihr Schwestern, bitten und ermahnen wir euch in dem Herrn Jesus, dass ihr in dem noch mehr zunehmt, was ihr von uns empfangen habt, nämlich wie ihr wandeln und Gott gefallen sollt. Denn ihr wisst, welche Gebote wir euch gegeben haben im Auftrag des Herrn Jesus. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Dass es jeder von euch versteht, sein eigenes Gefäß in Heiligung und Ehrbarkeit zu gewinnen oder in Besitz zu nehmen. Nicht mit leidenschaftlicher Begierde wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Dass niemand zu weit geht und seinen Bruder oder seine Schwester in dieser Angelegenheit übervorteilt. Denn der Herr ist ein Rächer für alle diese Dinge, wie wir euch zuvor gesagt und ernstlich bezeugt haben. Denn Gott hat uns nicht zur Unreinheit berufen, sondern zur Heiligung. Deshalb, wer dies verwirft, der verwirft nicht Gott, nicht Menschen, sondern Gott, der durch seinen Heiligen Geist, der seinen Heiligen Geist in uns gegeben hat. Über die Bruderliebe aber braucht man euch nicht zu schreiben. Denn ihr seid selbst von Gott gelehrt, einander zu lieben. Und das tut ihr auch an allen Geschwistern, die in ganz Mazedonien sind. Wir ermahnen euch aber, ihr Brüder und Schwestern, dass ihr darin noch mehr zunehmt und eure Ehre darin sucht, ein stilles Leben zu führen, eure eigenen Angelegenheiten zu besorgen und mit euren eigenen Händen zu arbeiten, so wie wir es euch geboten haben, damit ihr anständig wandelt gegenüber denen außerhalb der Gemeinde und niemand nötig habt. Soweit mal der ganze Text, den ich mal versucht habe einzuteilen in thematische Einheiten. Und zwar bestimmend ist die Aufforderung zur Heiligung. Der Begriff Heiligung zieht sich durch diesen ganzen Text und er wird dann auf verschiedene Lebensbereiche angewendet. Bei diesen Lebensfeldern, die Paulus hier anspricht, geht es um eine Erweiterung des Radiuses. Er beginnt in der Intimsphäre innerhalb einer Ehe, einer Liebes- und Geschlechtsgemeinschaft und geht dann über in die Gemeinschaft der Christen, in einer Gemeinde, in einer Community. Und dann erweitert er den Kontext noch mehr und spricht von dem Zeugnis der Christen gegenüber der Gesellschaft. Er spricht ausdrücklich von denen außerhalb der Gemeinde, denen wir ein Vorbild sein sollen durch unser Verhalten, zum Beispiel durch unsere Arbeitsethik, die er an dieser Stelle in diesen beiden letzten Versen anspricht. Ich möchte mich heute konzentrieren auf zwei Schritte. Wenn wir alle 12 Verse heute miteinander bedenken wollten, dann würde die Zeit, die mir vermutlich zur Verfügung steht, ich gehe mal so von 30 Minuten aus ungefähr, nicht ausreichen. Und deswegen konzentriere ich mich auf zwei Schritte. Der erste Schritt besteht darin, dass ich gerne mit euch heute Morgen nachdenken möchte über die Aufforderung zur Heiligung, die in diesem Text intensiv und vermehrt gegeben ist. Und der zweite Schritt besteht darin, dass ich diese Aufforderung zur Heiligung gerne betrachten möchte mit euch im Hinblick auf die Anwendung im Bereich der Sexualethik, also im Bereich unserer Geschlechtlichkeit als Menschen. Die Thematik Geschwisterliebe und die Thematik unserer Verantwortung gegenüber der Gesellschaft, in der wir leben, zu der wir gehören, in der wir Verantwortung wahrnehmen, möchte ich damit nicht geringschätzen. Das ist ein wichtiger Punkt, ein wichtiger Sachverhalt, den ihr aber in euren Kleingruppen und Gesprächskreisen gerne noch nachbereiten könnt. Ich möchte mich heute Morgen mit eurem Verständnis, glaube ich, darf ich da rechnen, auch fokussieren. Und wir beginnen mit der Aufforderung zur Heiligung, die wir in den ersten 3 Versen finden und die ich gerne nochmal vorlesen möchte. Da schreibt Paulus: Weiter nun, ihr Geschwister, bitten und ermahnen wir euch in dem Herrn Jesus, dass ihr in dem noch mehr zunehmt, was ihr von uns empfangen habt, nämlich wie ihr wandeln und Gott gefallen sollt. Denn ihr wisst, welche Gebote wir euch gegeben haben, im Auftrag des Herrn Jesus, denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Der Begriff Heiligung ist, glaube ich, missverständlich, weil er immer weniger Verwendung findet. Auch in unserer christlichen Szene wird der Begriff Heiligung vielleicht gemieden. Ich weiß das nicht, ob wir das bewusst vermeiden. Auf jeden Fall habe ich den Eindruck, dass wir ihn nicht mehr häufig verwenden. Wir sprechen von einer christlichen Lebens- und Persönlichkeitsveränderung und das ist sicherlich auch damit gemeint. Und es ist auch gut, wenn wir nach anderen Worten suchen, um vielleicht Missverständnisse zu vermeiden. Manche von uns bekommen vielleicht sofort ein anstrengendes Gesicht bei dem Begriff Heiligung. Sie denken an einen bestimmten Status, an ein bestimmtes moralisches Niveau, was sie unbedingt erreichen müssen und das perfekt sein muss oder annähernd perfekt. Und darum geht es aber nicht. Es geht mehr um eine Ausrichtung meines Lebens, um eine Lebensentwicklung, um die Frage, wohin geht die Reise meiner Persönlichkeitsentwicklung? Und da sind wir dann direkt bei dem nächsten Punkt, nämlich wenn wir von Heiligung reden oder von Persönlichkeitsveränderung reden, dann meint die Bibel, dann meint Gott damit unseren Lebensstil. Er meint damit unser ganz praktisches Verhalten. Die Art und Weise, wie ich lebe, wie ich etwas tue, wie ich mich in meinem Alltag gebe, wie ich in meinem Alltag als Persönlichkeit erkennbar bin. Es geht also um die Praxis des Glaubens im Alltag und zwar in jeder Hinsicht. Es geht zum Beispiel um das Thema Ernährung. Wie ernähre ich mich? Oder es geht um das Thema Umgang mit Geld. Es kann sich beziehen auf die Frage, wie wahrhaftig bin ich in meinem Reden, in meinem Auftreten? Wie schnell übertreibe ich? Wie schnell fluche ich? Wie schnell bin ich ein unbarmherziger Kritiker und Schimpfer? Es geht um die Frage vielleicht auch des Umgangs mit unseren Tieren. Im Siegerland, in der es eine große Erweckungsbewegung gab, da wurde mal der Satz geprägt, wenn du dich bekehrst, dann soll es das Vieh in deinem Stall merken. Also eine Persönlichkeitsveränderung, die ganz tief geht, die in alle Nuancen unseres Lebens hineingeht und die sich sogar da bemerkbar macht, wo wir vielleicht am wenigsten drüber nachdenken, nämlich über Bereiche wie Sexualität oder über den Bereich Kommunikation oder, was Paulus im weiteren Textverlauf anspricht, unsere Arbeit, Arbeitsmoral, unsere Arbeitsethik. Und bei dieser Persönlichkeitsveränderung gibt es auch einen Maßstab. Nämlich Paulus sagt, dass es darum geht, dass wir Gott gefallen sollen. Die Ausrichtung auf Gott, wir führen ein Leben unter den Augen von Gott. Und es geht um die Frage, ob mein Leben, mein Verhalten Gottes Zustimmung findet. Ob ich ihm Freude mache. Ob ich ihm mit der Art und Weise, wie ich lebe, gefalle. Und ich frage mich, gibt es in meinem Leben überhaupt eine höhere Anerkennung als die Tatsache, dass Gott sagt, das ist gut. Und ich gebe mal die Frage an mich und an dich weiter. Wem möchtest du genügen in deinem Leben? Wessen Anerkennung möchtest du an allererster Stelle bekommen? Wem möchtest du gefallen? Wem möchtest du es recht machen? Ja, wo willst du ankommen? Wessen Anerkennung möchtest du gerne erreichen? Heiligung, christliche Persönlichkeitsentwicklung hat das Ziel, dass ich so werden möchte, wie Gott mich meint, wie Gott mich sieht, wie Gott sich meine Persönlichkeit und deine Persönlichkeit gedacht hat. Und wie er dich geplant hat und was er mit dir vorhat. Und wenn wir uns diesem Ziel stellen, so wie Paulus hier darum kämpft bei den Christen in Thessaloniki, dann geht es dabei um nichts Neues. Es geht nicht um etwas, was den Christen bis dato vollkommen unbekannt war, sondern wir lesen ja hier, dass Paulus von etwas ausgeht, was er den Christen bereits mitgeteilt hat oder was andere diesen Christen bereits gesagt haben, was sie schon empfangen haben an Informationen. Er sagt ausdrücklich, ihr wisst, ihr habt es empfangen, ihr kennt die Gebote, euch wurde es bereits gegeben. Also Paulus knüpft an etwas Vorhandenem an und sorgt jetzt nicht für das große Aha-Erlebnis in der christlichen Gemeinde. Und ich bin auch heute Morgen nicht hier hingekommen, um euch zum Staunen zu bringen im Sinne, wow, was ganz Neues, sondern eigentlich erinnere ich an etwas, was wir wissen. Jesus hat mal am Kreuz gebetet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wir müssen wahrscheinlich heute beten, Vater, vergib mir, denn ich tue nicht das, was ich weiß. Ich lebe nicht in dem, was ich eigentlich erkannt habe, was mir schon oft gesagt wurde. Aber leider fehlt mir die Umsetzung dessen, was ich weiß, was mein Gewissen mir sagt und was ich schon sehr gut kenne. In unserem Leben geht es oft nicht um die Plausibilität. Wir müssen nicht Dinge nochmal erst richtig erklärt bekommen, sondern ich glaube, in meinem Leben, stelle ich fest, geht es manchmal um die Frage nach dem Gehorsam, nach der Ernsthaftigkeit, mit der ich das, was ich weiß, auch wirklich tue. Mark Twain, ein amerikanischer Schriftsteller, der hat das mal so ausgedrückt: Ich habe eigentlich kein Problem mit den Stellen in der Bibel, die ich nicht verstehe, sondern ich habe eher ein Problem mit den Stellen, die ich sehr gut verstehe. Zum Beispiel, du sollst nicht lügen. Damit habe ich ein Problem. Da weiß ich mich ganz genau, das soll ich nicht tun, aber wie sieht mein praktisches Leben aus? Und wenn man sich diesem Anspruch stellt, der ja sehr hoch ist, dann könnte man verzweifeln. Dann könnte man sagen, Menschenskind, ich erreiche das ja nie, ich werde ja nie perfekt. Darum geht es auch nicht bei der Heiligung. Bei der Heiligung geht es nicht darum, dass ich irgendwann mal ein Niveau erreicht habe, wo ich sagen kann, so, jetzt bin ich soweit, jetzt ist alles paletti und ich bin fertig, sondern Heiligung ist ein lebenslang andauernder Prozess, der nie aufhört. Und dieser Prozess geht nicht linear steil bergauf, sondern in meinem Leben ist dieser Prozess so etwas Ähnliches wie eine Fieberkurve. Das geht rauf und runter. Manchmal bin ich ganz gut unterwegs und gefalle Jesus vielleicht. Aber dann gibt es auch die schrecklichen Downs, wo ich sehr unzufrieden bin, unglücklich bin und Gott keine Ehre mache, ihm vielleicht sogar Schande bereite. Und da könnte man verzweifeln. Und deswegen finde ich es immer wieder gut, wenn in der Bibel deutlich gemacht wird, dass Heiligung ein Prozess ist, indem ich wachstumsmäßig weitergehe. Und so sagt auch Paulus hier, bitte nehmt zu in diesem Prozess der Persönlichkeitsveränderung in eurem Leben. Und auch hier knüpfe ich mal die Frage an, was hat sich in deinem Leben verändert? Verändert seit dem Zeitpunkt, als du Christ geworden bist. Und ich meine eine positive Veränderung, wohlgemerkt, ja. Gibt es da Fortschritte in deinem Leben? Kannst du sagen, ja, da habe ich sogar Sieg erlebt. Hier habe ich Dinge anders gelernt. Und hier brauchen wir die ständige Veränderung, die ständige Erneuerung. Und der letzte Gedanke, den ich diesem Text entnehmen möchte zum Thema Heiligung und Persönlichkeitsveränderung, besteht darin, dass wir uns immer wieder bewusst machen müssen, Heiligung bedeutet nicht, ich schaffe die Voraussetzung dafür, bei Gott angenommen zu werden, sondern Heiligung, Persönlichkeitsveränderung ist die Folge davon, dass ich in Christus von Gott angenommen bin. Paulus beginnt ja diese Ermahnung mit dem Satz, weiter nun, ihr Geschwister, bitten und ermahnen wir euch in dem Herrn Jesus. Also auch hier knüpft er an einem Tatbestand an, nämlich dass die Menschen, an die er sich wendet, die gehören schon zu Jesus. Sie sind sein Eigentum. Und weil sie durch den Glauben bereits im Himmel sind, darum kann sich ihr Leben im Alltagsvollzug verändern. Und wir sollen unseren Veränderungsprozess jetzt nicht so verstehen, ich muss mir den Himmel, die Gnade verdienen, ich muss Gott gerecht werden, damit er mich annimmt. Da werden Voraussetzungen und Folge vertauscht und das würde in eine Knechtschaft, in die Sklaverei führen. Heiligung bedeutet, dass ich von dem Empfang der Gnade, von der Zugehörigkeit zu Jesus ausgehen darf und ihm gehöre und darum auch mit ihm rechnen darf im Vollzug dieser Veränderung, die mein ganzes Leben durchzieht. Und das ist der Wille Gottes. Das ist die Aufforderung, mit der Paulus hier diesen Text beginnt. Er sagt, eure Heiligung, das ist der Wille Gottes. Diesen Anspruch hat er an uns. Hier ist das ganz generell und eindeutig und klar ausgedrückt. Ich frage oft nach dem Willen Gottes. Ja, beruflich, familiär, ganz persönlich. Und hier finden wir den Willen Gottes, ja, ausdrücklich und klar expresses Verbis uns mitgeteilt. Und ich glaube, wenn wir diesen generellen Willen Gottes in unserem Leben akzeptieren und ihm folgen, dann werden wir auch mehr dem Willen Gottes in unserem Alltag verstehen. So wird es uns in Römer 12 verheißen, dass wenn wir unser Leben Gott weihen, dass wir dann auch dem Willen Gottes in unserem Leben, in unserem Alltag erkennen. Ich merke schon, dass die Zeit rast und jetzt kommen wir zu, also ich habe etwas gesagt über die Aufforderung zur Heiligung, jetzt kommen wir zu dem speziellen Thema, dass dieser Anspruch, dass sich unser Leben verändert, von Paulus bezogen wird auf die Sexualität. Wenn es bei der Heiligung um Gottes Anspruch auf unser Leben geht, dann bezieht sich das natürlich auch auf unsere Sexualität als göttliche Gabe. Als ein Geschenk Gottes für unser Leben. Und wenn wir von Heiligung und Sexualität sprechen, dann meinen wir damit jetzt nicht, dass wir Sexualität als eine Problematik verstehen, die wir irgendwie vermeiden müssten, die wir nur zurückdrängen müssten, die wir irgendwie unter Kontrolle bringen müssten, die wir hemmen müssten in unserem Leben. Und das würde dann Gott gefallen. Sondern wenn wir von Sexualität sprechen, dann verstehen wir das Geschenk Gottes als ein Genuss, als eine große Befriedigung für unser Leben, als ein ernstzunehmendes Bedürfnis, als einen Punkt, wo wir Geborgenheit erleben, wo wir Trost erleben, wo wir beschenkt werden, wo wir Wärme empfinden, wo wir auch unser Vergnügen haben. Also Sexualität dient nicht nur der Vermehrung, sondern es dient auch unserer Freude. Es ist etwas Richtiges, weil Gott es gemacht hat. Und es ist etwas Wichtiges, weil wir dieses Bedürfnis von Gott in uns hineingelegt bekommen haben. Sexualität ist eine besonders, ich sage jetzt mal, besonders sensible, zarte Pflanze. Sie hat einen besonderen Charakter, eine besondere Rolle in unserem Leben. Und darum hat Gott für diese Pflanze auch einen besonderen Garten geschaffen. Und dieser Garten, das ist die Ehe. Die lebenslange, verbindliche, ganzheitliche Beziehung zwischen einem Mann und einer Frau. Und in diesem Garten der Ehe, da kann Sexualität gehegt und gepflegt werden. Da ist sie geschützt, da hat sie einen Rahmen der Geborgenheit und in diesem Rahmen der Geborgenheit kann sie sich auch entfalten. Da kann sie entwickelt werden. Da kann sie ihre ganze Kunst zum Besten geben. Und in diesem Sinne spricht Paulus hier von der Sexualität. Auf der einen Seite spricht er vom Hegen, er spricht davon, dass wir diese Sexualität schützen müssen. Er geht in die Negation. Dieser Text hier beginnt damit, dass wir uns der Unzucht enthalten sollen. Aber er spricht auch von der Position, nämlich er spricht davon, dass wir Sexualität in einer gewinnenden Art und Weise praktizieren sollen. Und ich möchte erstmal vorne anfangen und beginnen mit der Negation, also mit der Abgrenzung. Paulus spricht davon, dass wir uns der Unzucht enthalten sollen. Wohlgemerkt, wir sollen uns der Unzucht enthalten, wir sollen uns nicht der Sexualität enthalten. Unzucht ist ein Begriff in der Bibel, im Neuen Testament, den wir als Oberbegriff verstehen können für alles, was an sexueller Entfaltung stattfindet, ohne dass es im Rahmen, in der Ordnung, in dem von mir vorhin skizzierten Garten Gottes für die Sexualität stattfindet. Also alles, was außerhalb dieser Ordnung gelebt wird an sexueller Aktivität, ist Unzucht. Und die Unzucht ist der natürliche Feind der Sexualität. entgegen der Meinung in unserer Gesellschaft, wo von einer permissiven, also von einer freizügigen Art der sexuellen Entfaltung die Rede ist und gesagt wird, das macht dich frei, das befriedigt dich wirklich, lehrt uns die Bibel, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Unzucht ist ein Feind einer befriedigenden Sexualität. Aber was haben wir unter Unzucht zu verstehen? Da steht der Begriff Porneia im Griechischen. Und da merken wir schon, was dahinter steht. Ich glaube, eine große Geißel unserer vor allen Dingen westlichen Zivilisation, aber das ist schon eigentlich Quatsch, was ich gerade sage, weil es eine globale Tatsache ist, ist die Pornografie, die unser sexuelles Empfinden zerstört, die uns schamlos macht, die Bedürfnisse weckt, die keiner befriedigen kann, die uns total falsch ausrichtet. Aber wenn die Bibel von Unzucht redet, dann meint sie auch sexuelle Gemeinschaft außerhalb der Ehe, vor der Ehe oder neben der Ehe. Sie versteht darunter auch die Homosexualität, die Pädophilie, also die Geschlechtsgemeinschaft von erwachsenen Menschen und unmündigen Menschen, Kindern. Sie meint damit aber auch unsere Fantasie, unsere Gedankenwelt. Jesus sagt, wenn du einen anderen Menschen anschaust und ihn sexuell begehrst, dann hast du eigentlich in deinem Herzen bereits die Ehe gebrochen. Und wir merken hier den hohen Anspruch, den Gott an unsere Sexualität, an unsere Ethik in dieser Hinsicht stellt. Und Gott möchte gerne, dass wir uns diesen falschen Einflüssen widersetzen. Enthaltet euch der Unzucht. Hier wird eine Abgrenzung vorgenommen. Und die Frage ist, ob ich noch im aktiven Widerstand lebe oder ob ich schon aufgegeben habe. Ihr Männer, liebe Brüder, ich spreche euch mal besonders an. Wir sind besonders gefährdet auf diesem Gebiet. Und wir leben in einer sexualisierten Gesellschaft. Überall begegnet uns das Angebot von Sodom und Gomorra. Wenn ich tanken fahre, dann muss ich mein Wechselgeld von einer Zeitschrift mit nackten Frauen klauben. Wenn ich im Internet unterwegs bin, dann bin ich nur immer einen Klick entfernt von einer Szenerie, von einer Welt, die dem Willen Gottes widerspricht. Lebe ich noch im aktiven Widerstand oder nicht? Aber Paulus spricht jetzt hier nicht nur von der Abgrenzung, sondern Paulus spricht auch von der Entfaltung der Sexualität im Rahmen der Ehe. Und hier geht es jetzt um eine Begrifflichkeit, die vielleicht so ein bisschen problematisch ist für den einen oder anderen von uns. Nämlich Paulus spricht von der Sexualität und verwendet den Begriff des Gefäßes. Und dieser Begriff ist doppeldeutig in der Bibel verwendet. Er kann sich beziehen auf den Geschlechtspartner und er kann sich beziehen auf meinen eigenen Körper. Beide Verwendungen finden wir auch im Neuen Testament. In der jüdischen, rabbinischen Literatur wurde mit dein Gefäß gewinnen oder dein Gefäß in Besitz nehmen oft die Hochzeit gemeint oder der erste sexuelle Kontakt in der Ehe. Und das wurde weder von den Juden damals als Degradierung empfunden, noch innerhalb der Bibel. Denn ich möchte nochmal daran erinnern, wenn die Bibel von Gefäß redet, dann meint sie sowohl Männer als auch Frauen. Und sie spricht von unserem Körper. Und sie meint uns als Menschen nicht nur in der Stellung zu dem Geschlechtspartner, sondern sie meint uns als Menschen in unserer Stellung zu Gott. Wir sind Gottes Gefäß. Er hat uns gemacht. Und wir gehören ihm. Wir sollen ausgefüllt sein von ihm. Und Paulus greift, so ist das meine Überzeugung, ganz bewusst nach einem doppeldeutigen Begriff, weil er deutlich machen will, in der Ehe soll der Mann seiner Partnerin genauso viel Achtung und Respekt entgegenbringen wie seinem eigenen Körper. Und die Frau dem Mann gegenüber natürlich auch. Und bevor wir von diesem gewinnenden Umgang miteinander in der Sexualität, in der Partnerschaft reden, möchte ich deutlich machen, dass diese Begrifflichkeit, so wie sie hier verwendet wird, sein eigenes Gefäß gewinnen oder sein eigenes Gefäß in Besitz nehmen, also seine eigene Sexualität gewinnen, dass das gerade in der heutigen Zeit eine ganz besondere Bedeutung hat. Wo viele Menschen, viele heranwachsende Kinder und Jugendliche immer mehr Probleme haben mit ihrer eigenen Geschlechtlichkeit, die sie bei sich vorfinden. Und es ist ein wichtiger Schritt, dass ich meine sexuelle Identität entwickle und dass ich sie positiv besetze. Und da müssen wir als Erwachsene helfen, als Frauen, als Männer, als Mütter, als Väter, aber nicht nur als Mütter und Väter, sondern auch wir in der Gemeinde. Entschuldigt an der Stelle mal meine Leidenschaft. Ich komme vom Bibellesebund. Wir arbeiten sehr viel mit Kindern und Jugendlichen. Und wir stoßen auf immer mehr Probleme, auch in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, die hier verankert sind. Und ich brauche eine positive sexuelle Identität, um auch in einer positiven Art und Weise einen gewinnenden Umgang mit meiner Partnerin oder meinem Partner zu bekommen. Und bei diesem gewinnenden Umgang geht es nicht nur um die Frage, wie eine Ehe zustande kommt, also um das Brautwerben. Ja, da legen wir Männer uns vielleicht besonders ins Zeug, sondern es geht bei dem, was Paulus hier meint, wenn er von einem gewinnenden Umgang in der Sexualität spricht, auch um eine dauerhafte Art und Weise, wie ich meine Partnerschaft lebe und führe und gestalte. Sind wir Ehepaare oder sind wir immer noch Liebespaare? Sind wir in unserem Umgang miteinander liebevoll, gewinnend? Und sind wir auch gewinnend in der Art und Weise, wie wir Sexualität entfalten als Paar? Oder fordern wir da etwas ein? Ist eine seelenlose Routine in unserem Alltag eingetreten? Sind wir zärtlich gewinnend unterwegs? Da verwendet, ich muss ein bisschen Gas geben, Paulus hier zwei Begriffe. Er spricht von Heiligung und Ehrbarkeit. Also zwei Werte sollen unsere sexuelle Gemeinschaft prägen und gestalten. Heiligung meint meine Beziehung zu Gott. Und das macht deutlich, dass auch innerhalb einer geschlossenen, verbindlichen, lebenslangen Ehe die Maßstäbe Gottes nicht aufgehoben sind. Das macht deutlich, dass da, wo zwei sich vielleicht auch einigen auf gewisse sexuelle Praktiken, das nicht unbedingt in Übereinstimmung mit Gott der Fall sein muss. Und da geht es zum Beispiel um unsere körperliche oder seelische Gesundheit. Es geht um Gewalt. Es geht um eine Degradierung der anderen Persönlichkeit in der Ehe. Und bei dem Begriff Ehrbarkeit, da geht es um den Wert und die Würde meines Ehepartners, meiner Partnerin. Und da besteht ja immer die Gefahr, dass wir denken, entweder bin ich lustvoll unterwegs oder ich bin respektvoll unterwegs. Und die Bibel macht uns deutlich, nein, leidenschaftliche Lust und Respekt, das ist miteinander vereinbar und das gehört zusammen. Wir sollten nicht über den anderen verfügen, sondern wir sollten uns bewusst machen, dass es ein großes Vorrecht ist, dass die Frau, der Mann, die Person, mit der ich für ein ganzes Leben zusammen bin, dass diese Frau, dieser Mann sich immer noch gerne mir widmet, auch in sexueller Hinsicht. Und was Ehrbarkeit angeht, da glaube ich, reden wir zum Beispiel über Themen wie Häufigkeit. Also manche Frauen sind manchmal erstaunt über die sexuelle Vitalität ihres Mannes und den häufigen Wunsch nach erotischer Gemeinschaft. Und da gibt es dann auch gewisse Sprüche. Martin Luther soll mal gesagt haben, im Monat 2 bis 4 schadet weder ihm noch ihr. Ja, versteht ihr? Und das kann man dann natürlich auch auf unterschiedliche Zeitfenster beziehen. Und da wird manchmal ein Anspruch, eine Quote erhoben, der sich manche Frau und auch manchmal der Mann nicht gewachsen sieht. Und hier den richtigen Umgang miteinander finden, sich nicht nötigen, sich aber auch nicht entziehen. Ja, ihr kennt vielleicht die Stelle in 1. Korinther 7, wo Paulus sagt, entzieht euch einander nicht. Die Bedürfnisse, die Wünsche der anderen Person im Blick zu behaben, das gehört laut Bibel, und da geht die Bibel an vielen Stellen sehr detailliert vor, das gehört zu einem gewinnenden, ehrbaren Umgang in einer Ehe. Oder die Frage nach dem Stil. Also, wie lebe ich Sexualität? Und ich möchte jetzt hier an dieser Stelle keine Klischees entfalten, aber ich möchte darauf hinweisen, dass manche Frau erstaunt ist und entsetzt ist über die monodimensionale Art der sexuellen Empfindung bei uns Männern. Wir Männer können manchmal Sexualität auch entpersonalisieren. Wir haben den größten Stress gerade zu Hause und können trotzdem an Sex denken. Frauen leben Ehe und Liebe und auch Zärtlichkeit viel ganzheitlicher. Und sie sind vollkommen enttäuscht und frustriert über die Vorgehensweise, die wir Männer vielleicht an den Tag legen. Die Kritikpunkte uns Männern gegenüber lautet oft von Frauen, dass Männer grob sind, dass sie hastig sind, dass sie einfallslos sind, dass sie ungepflegt sind. Also da geht es auch um Körperhygiene. Und die Kritikpunkte von Männern gegenüber Frauen besteht darin, dass sie sagen, dass sie zu passiv sind, dass sie zu zurückhaltend sind, dass sie zu brav sind, so wurde mir mal gesagt von einem Mann. Und wir spüren etwas davon, dass wenn man Ehe bewusst leben will, dass es hier eine große Offenheit gibt oder nötig wäre eine große Offenheit, und auch die Bereitschaft, darüber zu reden. Paulus warnt uns, er sagt, dass die Entfaltung der Sexualität im Rahmen der Ehe immer gefährdet ist durch leidenschaftliche Gier. Er spricht davon, dass diese große Gabe Gottes für unser Leben einen Stellenwert bekommen hat, kann, der dazu führt, dass ich nur noch meine Bedürfnisse sehe, und diese Bedürfnisse befriedigen möchte und dadurch den anderen aus dem Blick verliere. Und das ist ein Zeichen dafür, dass Sexualität in meinem Leben einen falschen Stellenwert hat. Paulus sagt, diese leidenschaftliche Gier hat eigentlich vornehmlich den Platz im Leben derer, die Gott nicht kennen. Also wo die Lebenserwartung mehr mit der Gabe und weniger mit dem Geber der Gaben verknüpft ist. Und wo Gott nicht im Mittelpunkt steht, da ist die Gefahr groß, dass ich mich auch innerhalb einer Ehe selbst befriedige und nicht nach dem Prinzip der Bibel lebe, geben ist seliger als nehmen. Und ein letzter Punkt, oder ein vorletzter Punkt, entschuldigt bitte, ist, dass Paulus hier anspricht, dass leidenschaftliche Gier auch ganz leicht zu Übergriffen führen kann. Auch innerhalb einer christlichen Community, also innerhalb eines vertrauten Rahmens, warnt Paulus ganz nüchtern davor, dass da, wo wir von der Gier, von der Begierde getrieben und dominiert werden, dass es da leicht dazu führen kann, dass ich in die Intimsphäre anderer Menschen hineingreife, mich versündige, andere übervorteile und Grenzen überschreite. Und die Entwicklung in unserer Gesellschaft zeigt ja sehr deutlich, auch der ganze Themenkreis um Kindesmissbrauch in sexueller Hinsicht zeigt sehr deutlich, wo findet das statt. Das findet im vertrauten Rahmen statt und das findet leider auch in der christlichen Community statt. Und hier werden wir sehr scharf ermahnt, sehr ernst ermahnt. Und Paulus sagt, Gott ist ein Rächer dieser Dinge und damit ist überhaupt nicht zu spaßen. Und das Letzte, das bin ich wirklich am Ziel angelangt. Paulus schließt diese Anwendung der Heiligung im Blick auf unsere Sexualethik damit, dass er sagt, wir können die Anweisung Gottes ignorieren. Das können wir. Aber wir verwerfen damit nicht menschliche Meinung, sondern wir verwerfen damit Gottes Bestimmung für dein und mein Leben. Gott hat sich etwas gedacht. Hier steht in diesem Vers 7, dass Gott uns berufen hat. Also er gibt deinem und meinem Leben eine Bestimmung. Und die Gegenüberstellung von Unreinheit und Heiligkeit oder Heiligung macht deutlich, in welche Richtung Gott mit uns gehen möchte. Und vielleicht ist das Thema Sexualität für manche von uns ein frustrierendes Thema, weil sie schon so viele Versuche unternommen haben und gescheitert sind und traurig sind, niedergeschlagen sind. Und da möchte ich sagen, wenn Gott dich beruft, dann gibt er dir auch die Möglichkeit der Veränderung, der Heiligung. Und das sehe ich in diesem letzten Vers. Deshalb, wer dies verwirft, der verwirft nicht Menschen, sondern Gott, der seinen Heiligen Geist in uns gegeben hat. Also Gott gibt uns nicht nur einen Anspruch mit auf dem Weg für unser Leben und für unsere Ehen und auch für unser Single-Dasein, für die Entwicklung unserer sexuellen Identität. Er stellt nicht nur Ansprüche, sondern Gott ist derjenige, der uns auch eine Verheißung mit auf den Weg gibt, uns bevollmächtigen möchte, das zu tun, was sein Wille ist. Vielleicht habe ich mit meiner Auslegung dieses Textes mehr Fragen aufgeworfen als Antworten gegeben. Und mein letzter Ratschlag, mein letzter Punkt, der ein Schritt in die Praxis sein kann, besteht darin, dass ich euch ermutigen möchte zum Gespräch. Ich möchte uns als Ehepaare ermutigen zum Gespräch, dass wir reden über unsere Bedürfnisse, über unsere Ängste, über unsere Enttäuschungen, über unsere Vorlieben, über unsere Sehnsucht. Aber ich ermutige euch als Gemeinde mit dieser Thematik stilvoll, aber authentisch und ehrlich umzugehen. Denn das braucht unsere Gesellschaft, wenn wir Menschen sein wollen, die im Bewusstsein ihrer göttlichen Bestimmung leben. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit bei diesem etwas schwierigen Thema heute Morgen. Ich möchte gerne an dieser Stelle mit euch zusammen beten. Herr Jesus, ich möchte dir danken dafür, dass du uns kennst, unsere Schwachheit kennst, unser Wesen kennst, unsere Herzen kennst, dass du mit Sympathie, mit Wertschätzung, mit Zärtlichkeit, mit Liebe auf uns siehst. auch wenn wir es mit Themen heute Morgen zu tun haben, die für uns vielleicht schwierig sind und die uns herausfordern, wo wir an unsere Grenzen stoßen. Ich bitte dich, dass du das weitere Nachdenken darüber durch deinen Geist leitest und dass du deine Bestimmung in unserem Leben erreichst. Amen.